Deutschlandfunk Kultur heute.
Mit Michael Köhler willkommen. Kunst für Kinder, die kommt an diesen bunten Bauklötzen kaum vorbei.
Legosteine sind natürlich auch dabei. Eine Arbeit von Olafur Eliasson, ein großer, runder Tisch mit weißen Legosteinen. Und da können die Kinder und auch die Erwachsenen die Stadt der Zukunft bauen.
Mehr über Kunst für Kinder im Münchner Haus der Kunst im Verlauf dieser Sendung. Eine Uraufführung von Ferdinand Schmalz bei den Bregenzer Festspielen haben wir im Programm und einen Nachruf auf den Dirigenten Sir Roger Norrington, der im Alter von 91 Jahren gestorben ist. Das alles ist Kultur heute. Berlin und London haben in dieser Woche einen Freundschaftsvertrag unterzeichnet, um im Bereich Verteidigung, Migration, Sicherheit, aber auch Schüleraustausch mehr und besser zusammenzuarbeiten, voranzukommen. Nötig wurde das wegen des Brexits einerseits, aber auch der veränderten transatlantischen Beziehungen. Im Buch »Die Geschmeidigen« der Schriftstellerin, Dichterin und Essayistin Nora Bosson gibt es auch ein Brexit-Kapitel. Und da heißt es, zur kriselnden europäischen Einigung, was mit Schumann-Plan, also europäischer Nachkriegszusammenarbeit, begonnen hatte, schien unsere Generation durch Gleichgültigkeit den Bach runtergehen zu lassen.
Vorwärts oder rückwärts? Wohin bewegen wir uns?
Nora Bosson habe ich deshalb gefragt, woran litten Sie denn damals? An dem, was Sie Sofaträgheit nannten?
Ja, wobei ich tatsächlich diese Sofaträgheit auf andere bezog. Ich mache mich dann ja quasi, also mit diesem Freund zusammen habe ich dann ja so einen etwas wütenden Artikel geschrieben über die ganzen, die nur noch auf Facebook irgendwelche Likes verteilen, das schon als politisches Engagement verstehen. Und wir sahen uns so ein bisschen berufen, dagegen zu wüten oder dagegen zu argumentieren. Das heißt, die Sofaträgheit habe ich eher anderen attestiert, aber ich mache mich dann ja kurz darauf auch wieder über mich und diesen Freund lustig, die wir nun meinen, besser zu wissen, was die Briten zu wählen haben, als die Briten selbst, was ja auch wieder so eine gewisse komische Schräglage ist.
Eins ist aber klar, spätestens da wurde einem bewusst, sowas wie einen Automatismus zur Vertiefung der EU gibt es nicht.
Ne? Genau, ja, absolut, absolut.
Was erleben wir da gerade? Ist die Wir-schaffen-das-Rhetorik von einer Wir-wollen-das-nicht-Rhetorik abgelöst worden? Anspruchsvoller gesagt, sind Rückschritte bei der Demokratisierung der Demokratie in Europa gerade festzustellen, die sich dann als Fortschritte verkaufen?
Ich weiß gar nicht, ob die sich als Fortschritte verkaufen. Wir erleben ganz sicher an einigen Punkten Rückschritte in der Demokratisierung. Aber ich glaube, dass wir lange Zeit von einer zu starken Gradlinigkeit ausgegangen sind und von einer Überlegenheit auch im für sich Gewinnen und Einnehmen demokratischer Prozesse und Rechtsstaatlichkeit. Und dass wir heute merken, oh, autoritäre Angebote ziehen auch ganz schön viele Menschen an. Und wenn ich gerade sagte, partielle Rückschritte oder Schwankungen müssen uns noch nicht ganz aus dem Häuschen bringen, dann würde ich schon sagen, dass wir es aktuell nicht nur mit Schwankungen zu tun haben, sondern schon mit einer ganz vehementen Verbreitung einer autoritären Strömung, die wir in Europa haben, die wir in den USA haben, die wir auch in anderen Ländern der Welt haben. Mit Passivität wird man da wahrscheinlich nicht so viel gegen ausrichten können.
Würden Sie zustimmen, wenn man sagt, die Rückwärtsgewandten schreiben gerade das Narrativ einer Fortschrittsgeschichte?
Sie schreiben es aber nicht alleine. Das würde ich trotzdem noch unterstreichen wollen. Es ist nicht ganz falsch. Wir schreiben schon noch mit. Und mit wir meine ich jetzt Menschen, die vielleicht doch für die liberale Demokratie eintreten und denen daran gelegen ist. Denn wenn wir uns in Europa umschauen, darf man schon auch sagen, dass die liberalen Demokratien eindeutig in der Überzahl sind. Mit dem Fall der Mauer und mit dem Zerbrechen der Sowjetunion hat die liberale Demokratie erstmal einen großen Schritt gemacht, mehr Länder für sich gewonnen, mehr Menschen für sich gewonnen. Jetzt haben wir einen gewissen Rückschritt und natürlich haben wir mit dem Auseinanderbrechen der Sowjetunion ja seit dem Moment Konflikte gehabt. Also ich denke nur an die 90er Jahre auf dem Balkan, das war ja nun auch nicht alles ganz losgelöst von diesem Auseinanderbrechen und konfliktfrei kann man das nun weiß Gott nicht nennen. Also die Kriege waren sehr blutig. Das heißt, ich glaube, wir dürfen nicht davon ausgehen, dass eine Entwicklung immer eindeutig, immer friedlich, immer harmonisch und vor allem immer in dem Interesse ist, in dem wir agieren und handeln, sondern dass wir unterschiedliche Interessen haben, die in unterschiedliche Richtungen ziehen und dass wir aktuell mit einem sehr starken Gezerre von eben diesen autoritären, rechtsextremen auch Kreisen zu tun haben, mit totalitären Agenten zu tun haben. Ja, und dass wir, wie gesagt, unterschätzt haben, dass das etwas ist, was Menschen nicht nur aufoktroyiert wird, sondern wofür sich Menschen freiwillig entscheiden können, weil es sie von einer gewissen Verantwortung entlastet, weil es sie von Entscheidungsprozessen entlastet, weil es in einer komplexen Welt oder auch einfach nur in einem komplexen Alltag manchmal für manche Menschen, vielleicht auch sogar für Menschen wie mich, ist das manchmal auch angenehm, wenn mir Entscheidungen abgenommen werden. Ich würde nur nie so weit gehen, mir deswegen eine autoritäre Regierung zu wünschen.
Ich spreche mit Ihnen nicht als Politikwissenschaftlerin oder als Publizistin, sondern als Dichterin, Romanautorin, Essayistin. Und neben mir liegt ein Buch, das hat einen schönen Titel, Kreuzzug mit Hund heißt das. Das sind Gedichte von Ihnen aus dem Jahr 2018. Und gleich zu Beginn gibt es ein wunderschönes Gedicht, Ach Europa. Da heißt es gegen Ende, doch irgendwas liegt uns an ihr Europa, dieser verschreckten Zwergin am Ende der Welt. Wir muntern sie auf und beteuern, dass es einmal gut ausgeht mit ihr. Würden Sie es heute nochmal so schreiben?
Ich glaube schon. Also ich würde es wahrscheinlich nicht nochmal so schreiben, weil man schreibt niemals das zweite ein Gedicht genau gleich. Aber ich kann da auf jeden Fall noch sehr hinterstehen und vielleicht sogar mehr als damals. Denn das Aufmuntern müssen wir, glaube ich, beibehalten. Und trotzdem kann man immer noch sagen, wenn wir uns heute in Europa umschauen, mit allem Schrecklichen, was aktuell passiert, gerade in der Ukraine, erleben wir doch tendenziell ein bisschen Hauch mehr Frieden, als wir das im 19. oder in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts in Europa erlebt haben. Also in diesem Gedicht gehe ich ja wirklich auch auf die Geschichte Europas ein. Und
die bösen Geister.
Die bösen Geister, die natürlich nie ganz weg sind. Und eine dunkle Geschichte wird man ja nie ganz los. Und sie bewirkt nur in unterschiedlichen Akteuren Unterschiedliches. Also in den einen vielleicht den unbedingten Wunsch, Geschichte nicht noch einmal wiederholen zu lassen. Und in anderen den Wunsch, dass ich spreche jetzt in Anführungszeichen, das Schandnarrativ der deutschen Vergangenheit endlich mal wegzuschieben und wieder stolz auf Deutschland zu sein. Das ist nicht mein Narrativ, das wäre jetzt weit rechts zu verorten, aber das bewirkt eben Geschichte bei anderen Leuten.
Es gibt ein anderes Gedicht, das mir ehrlich gesagt noch besser gefällt. Das heißt, glaube ich, Kurzes Asyl oder so ähnlich. Und da gibt es die Zeilen, am Morgen endlich rumpelte ein Lieferwagen, sie zockelten von dann unsere ungebetenen Bekannten. Jetzt denk mal, wer ist das? Das sind aber Vierbeiner. Wochen später überrascht uns die Meldung, Europa verzogen, Ziegen eingestellt. Gibt es sowas wie unterschiedliche Tempi in Europa, Fortschrittsgeschwindigkeiten, Schrittgeschwindigkeiten, die wir zu wenig beachten? Also deutscher Bauturbo versus zyprisches Ziegentempo?
Ja, also vom deutschen Bautempo habe ich ehrlich gesagt noch nichts mitgekriegt. Da kriege ich immer eher das deutsche ICE-Stillstandsgeschwindigkeiten mit. Natürlich gibt es unterschiedliche Tempi in Europa und ich glaube, die kann man auch nicht nur rein national beschreiben. Kann man auch, also es gibt sicherlich einige Länder, die schneller zusammenwachsen wollen, also zumindest die Regierung oder das nationale Interesse profitiert davon mehr. Andere Länder, die da ein bisschen langsamer sind, die auch einfach eine andere Geschichte haben. Also die osteuropäischen Länder gehen ja mit einer ganz anderen Voraussetzung und auch mit einem anderen Einstiegszeitpunkt in dieses Zusammenwachsen als beispielsweise Frankreich oder Deutschland oder Dänemark. Und gleichzeitig muss man aber auch sagen, dass innerhalb eines Landes, innerhalb einer Gesellschaft es natürlich ganz unterschiedliche Geschwindigkeiten gibt. Ich bin selbst katholisch, eher bei den progressiv-liberalen wohl einzuordnen. Aber da denke ich natürlich auch, dass es zumindest stärker mit als in meinem sonstigen Umfeld, dass doch einige Schwierigkeiten haben mit einer zu schnellen Veränderung, mit zu schnell sich wandelnden Werten oder von dem, was sie selbst als normal empfinden. Und das ist jetzt nur ein Beispiel aus meinem Umfeld. Ich glaube, wir müssen schon sehen, dass in einer Gesellschaft nie alle Menschen die gleiche Geschwindigkeit nach vorne gehen wollen und sich auch etwas anderes unter diesem nach vorne vorstellen und wünschen.
Warum liegt Ihnen Europa so sehr am Herzen, dass es in mehreren Gedichten auftaucht und gleich auch zu Beginn dieses von mir gerade erwähnten Gedichtbandes Kreuzzug mit Hund geradezu emblematisch am Anfang steht?
Ja, das hat zum einen damit zu tun, dass ich in Europa lebe und hier eigentlich auch sehr, sehr gerne lebe. Ich meine, ich bin hier geboren und könnte mir kaum einen schöneren Ort vorstellen, als in Europa zu leben. Es gibt sicherlich andere, die auch sehr schön sind. Für mich steht Europa für eine freiheitlich-liberale Grundordnung, für Rechtsstaatlichkeit, also das Europa, was wir heute haben. Und das wünsche ich mir sehr zu erhalten. Und damit meine ich nicht, dass man es allen anderen aufzwingen muss, aber damit meine ich, dass ich schon sehr bereit wäre, dafür auch zu kämpfen und einzutreten und das nicht so ohne weiteres hergeben zu wollen. Man muss sagen, und das würde ich auch nicht kleinreden wollen, dass es in sicherheitspolitischen Fragen ein stärkerer Wunsch nach Zusammenwachsen gibt. Und wenn ich es einmal so formulieren darf, ist das ein neues Vorzeichen, was wir vor einigen Jahren zum Glück noch nicht haben mussten, weil oder vielleicht schon hätten haben müssen mit der Annexion der Krim, aber da haben viele, viele weggeschaut. Aber mit dem Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine steht das sicherheitspolitische Thema ganz oben auf der Agenda. Und wenn man es positiv formulieren möchte oder positiv sehen möchte, dann kann man sagen, das ist jetzt der Punkt, unter dem Europa zusammenwächst. Und das ist auch ein Punkt, mit dem Europa stark zusammenwächst. Also in dem es dann sogar zwischen Regierungen, die eigentlich sich in anderen Fragen überhaupt nicht grün sind, plötzlich zusammenarbeiten können, weil sie wissen, es geht nicht anders. Es wird nicht anders gehen. Man muss ja unterscheiden zwischen denjenigen, die einen Angriffskrieg beginnen oder die einen Angriffskrieg führen. Und das ist ganz klar Russland in diesem Fall. Und denjenigen, die sich verteidigen. Und ich würde zumindest sagen, dass Angegriffenen zu helfen ein durchaus Fortschritt ist oder zumindest eine Solidaritätsgeste, die ein hohes Gut sein kann.
Sagt die Schriftstellerin Nora Bosson über Rück- und Fortschritte. Zum Sprechtheater. Im Bregenzer Theater am Kornmarkt, da gab es gestern eine Uraufführung eines Theaterstücks von Ferdinand Schmalz, ein Richtspiel unter dem Titel Bum Bum Tschack oder Der letzte Henker. Ferdinand Schmalz, geboren 1985, stammt aus der Steiermark, lebt in Wien, hat rasch viele Preise mit seinen Stücken geholt. Meist sind es Mundart- oder Jargon gefärbte Stücke, die in ihrer Sprachgewalt an, sagen wir, den expressionistischen Georg Trakl oder den skurrilen Komiker Johann Nestroy erinnern. Seine Stücke heißen mal Dosenfleisch oder Im Namen der Butter. Mit Regisseur und Burgtheaterchef Stefan Bachmann arbeitete er auch schon mehrfach. Eine trübselige Groteske über Todesstrafe. Das ist wohl das Stück Bum Bum Tschack. Inspiriert von der Realgeschichte eines Henkers. Christian Gampert sah das.
Im grandiosen Bühnenbild von Olaf Altmann fährt hinten der eiserne Vorhang wie ein schräg gestelltes Fallbeil nach oben, lässt einen langen schmalen Schlitz als Spielfläche frei und sinkt dann langsam wieder herunter, um kleine Menschlein zu verschlucken. Die an expressionistische Stummfilme gemahnende Optik ist aber schon fast das Beste an Stefan Bachmanns Inszenierung, die das Bum-Tschack in Ferdinand Schmalz' Henkerstück ansonsten sehr sprachästhetisch anlegt und damit auf der richtigen Fährte ist, sich aber trotzdem schwer verläuft. Schmalz verdichtet das Wienerische zu einer moribunden Kunstsprache, lässt meist die Verben weg und treibt seine Personen in ein halb bewusstloses, liturgisches, rhythmisiertes Gequassel, das seinen Urgrund aber in den Volksstücken von Ödön von Horvath hat. Auch bei Schmalz sind jede Menge Gemeinheiten geboten, aber die werden bei der Bregenzer Uraufführung leider nur sehr unzureichend ausgekostet. Der Nachtclubbesitzer Josef hat ein Verhältnis mit der linkspolitischen Aktivistin Flo und macht sich dadurch erpressbar, denn Flo hat die designierte rechtsradikale Kanzlerin mit Blut bespritzt. Josef ist bei Max Simonischek ein dekadent lässiger Szene-Freak, Flo bei Marisi Riegner ein progressives Hascherl, das ihm wie ein Gnom auf den Rücken springt. Die neue Kanzlerin will die Todesstrafe wieder einführen und braucht natürlich einen Henker. Josef soll das machen, dann würde die inhaftierte Flo aus dem Knast wieder freikommen. Das ist schon fast alles an Dramaturgie. Der Rest ist auch bei Schmalz Sprachorgie und Ritual. Der Nachtclub als hedonistische Gegenkultur ist in der Regie von Stefan Bachmann etwas sehr Manieriertes. Zeitlupenhaft bewegen sich stumme, verrenkte Gestalten, als wären sie einem 20er-Jahre-Film entsprungen. Nosferatu-artige Schattenspiele. Der Türsteher des Clubs ist bei Stefanie Dvorak eine Art Königin der Nacht oder die Söse mit Federbohr. Die geheimdienstlichen Schergen der neuen Regierung sind schwarz-weiße Horror-Dada-Clowns. Bachmann tut alles, um das politische Politische in Schmalzstück zu verkünstlichen. Denn auch Melanie Kretschmann als neue Kanzlerin erscheint in einem pinken, hautengen Glitzerkostüm und will in diesem Szene-Look die Volksverführerin geben. Das potenziell Dämonische und Bedrohliche dieser Gestalt geht dabei völlig unter. Die Figur wirkt wie eine freundliche, cowboyhafte Giorgia Meloni auf Disco-Urlaub. Und das für den Henker Josef bereitgestellte Opfer, ein Gewaltverbrecher, ist bei Stefan Wieland ein leptosomes, tätowiertes Monster, das Volk als Karikatur seiner selbst.
Der Clubbetreiber hat den Zauberer gehängt. Flüstern Sie nicht zu! Das Bild hätte nicht an die Medien gehen dürfen. Und geht gerade durch die Decke. Die Leute hassen dich nicht mal dafür, wie es scheint.
Das größte Problem an Schmalz' Stückvorlage ist, dass sie hauptsächlich aus Monologen besteht. Der Regisseur Stefan Bachmann treibt das auf die Spitze, indem er das Stück konsequent als Sprechoper anlegt und die schrägen Figuren ihren Text quasi zelebrieren lässt. Das ist manchmal avantgardehaft schön, aber auch ermüdend und harmlos. Da können noch so viele politische Albträume und sexuelle Fantasien durchexerziert werden, man deklamiert halt so vor sich hin. Linker Aktivismus erzeugt rechte Repression. Das ist die etwas simple Lehre des Stücks. Selbst die Ermordung der Kanzlerin wird noch die extreme Rechte stärken. Der Nachtclub als Pseudo-Comedia-Dada-Stummfilm-Performance aber erweist sich bei Bachmann als fauler Mummenschanz, als manierierte Kunstübung, die die Gefährdung der europäischen Gesellschaften nicht richtig zu fassen bekommt.
Sagt Christian Gampert über Bum Bum Chuck von Ferdinand Schmalz bei den Bregenzer Festspielen. Munk und Monet, Picasso und Pollock, Warhol und Kandinsky, Vassili. Kunst für Kinder erklärt, das gibt's ja schon länger in Ausstellungen oder museumspädagogischen Matinees oder Bilderbüchern. Das Museum selber aber nimmt bei bildender Kunst Kinder wenig in den Blick. Das Münchner Haus der Kunst fragt, wie sieht Kunst für Kinder aus? Den Kollegen Julian Ignatowitsch habe ich gefragt, was versteht man denn im Haus der Kunst unter Kunst für Kinder?
Ja, das ist gar nicht so einfach zu beantworten. Auch die Kuratorinnen haben sich da etwas schwer getan auf der Pressekonferenz. Der kleinste gemeinsame Nenner, kann man glaube ich sagen, ist die künstlerische Absicht und Vorgehensweise. Also, dass die Künstler explizit sagen, das ist ein Werk, das ich für Kinder oder mit Kindern geschaffen habe. Es handelt sich nicht um Kinderkunst. So sehen Sie es im Haus der Kunst. Direktor Andrea Lissoni hat auch gesagt, sein Team habe auch ausdrücklich Künstlerinnen gefragt, habt ihr solche Werke, die für Kinder gemacht sind. Sie haben teilweise Aufträge vergeben, dass Künstler Werke mit Kindern zusammen zum Beispiel in Workshops anfertigen. Und weitergefasst kann man sagen, die Werke sind ganz oft spielerisch, sind sehr bunt, arbeiten mit Utensilien und Materialien, mit denen Kinder spielen und alles ist sehr interaktiv und immersiv gemacht. Man kann auch alles anlangen, man kann überall reingehen. Also die Ausstellung sieht wirklich aus wie eine große Spielwiese, wie ein Spielplatz. Und sie hat auch reihenweise prominente große internationale Künstlernamen in der Schau. Also zum Beispiel Olafur Eliasson, Bruce Norman oder Rachel Rose.
Wie sieht das aus, Julian? Ist das Textilkunst oder so, wie man das aus dem Kunstunterricht kennt? Zeitungspapier-Collagen an den Wänden oder ein Bällebad mit Kunstmotiven? Beschreiben Sie es mal.
Bällebad gibt es zum Beispiel eins. Der ägyptische Künstler Basim Magdi hat zum Beispiel zwei Tischtennisplatten in einem der Räume aufgebaut. Da kann man dann spielen, aber nicht normales Tischtennis, sondern auf dem Tisch, auf dem Spielfeld sind Hindernisse aufgebaut, an denen man dann vorbeispielt oder durch die man hindurchspielen soll. Das gelingt meistens nicht. Deswegen steht dann auch an der Wand, lacht über Fehler, habt Spaß, scheitert. Also da geht es darum zu lernen, mit Fehlern umzugehen. Das sind so die Mitmach-Kunstwerke. Einen kleinen Skatepark gibt es zum Beispiel auch, wobei da immer so ein um die Ecke denken dabei ist, wie beim Tischtennis. Und die andere Art von Kunstwerken, ja, das sind dann so immersive Spielwiesen, viel Textil, Werke, an denen Kinder mitgearbeitet haben. Zum Beispiel ein Raum vom indonesischen Künstler Agus Nur Amal, Künstlername PM Toe. Der war auch auf der letzten Dokumenta eine der Entdeckungen. Und er hat mit Kindern zusammen in einem Workshop eine große Welle aus Kinderspielzeug gebastelt. Dazu einen Vulkan aus Stoffen mit Luftballonen. Und er hat mir erklärt, dass er mit diesem Kunstwerk die Kinder für Naturkatastrophen sensibilisieren und überhaupt darüber aufklären wollte. Der Vulkan, die Welle, Tsunamis. 2004 war die Heimat von Agus Nur Amal selbst betroffen von so einer Naturkatastrophe. Und darüber hat er mit den Kindern in diesem Workshop, in dem dann auch das Werk entstanden ist, gesprochen.
Warum das Ganze dann im geschlossenen Museum und nicht gleich im Englischen Garten?
Ja, bei manchen Werken, zum Beispiel bei der Tischtennisplatte, habe ich mich das auch gefragt. Ich denke, das Ganze hat zwei Seiten. Einerseits finde ich es richtig, dass das Haus der Kunst mit dieser Ausstellung versucht, Familien, Kinder zu erreichen. Also hier denkt man Partizipation und Teilhabe wirklich jetzt auf einem neuen Level. Da können auch Kleinkinder in die Ausstellung und die dürfen alles anfassen. Schließt damit übrigens auch das Haus der Kunst dann eine ähnliche Ausstellung vor 2 Jahren an. Die hieß Inside Other Spaces. Die war zwar nicht explizit für Kinder, aber auch sehr interaktiv und die war eben ein großer Erfolg bei Familien und Kindern. Und das setzt das Museum jetzt fort und sagt auch ganz selbstbewusst, wir arbeiten hier an einer neuen Ausstellungspraxis und an neuen Narrativen. Also da wird in Zukunft auch sicher noch mehr kommen. Andererseits muss man natürlich auch sagen, wenn das auf Kosten von Komplexität und Kontemplation geht, dann braucht man in Zukunft vielleicht gar kein Museum mehr. Vielleicht schafft sich das Museum dann auch ab und wird zum Freizeitpark. Also da muss natürlich eine Kuratorin, ein Kurator schon darauf achten, dass auch ein bestimmtes Niveau bestehen bleibt, dass nicht alles nur Spaß und Unterhaltung ist, sondern eben auch inhaltlicher und formaler Anspruch, auch gesellschaftliche Relevanz, Gesellschaftskritik, dass das bestehen bleibt. Insgesamt, finde ich, lösen sie das im Haus der Kunst bei dieser Ausstellung gut, denn bei aller Spielfreude, Interaktivität und Buntheit sind dann auch ausführliche Texte an der Wand zu finden, die die jeweiligen Werke tiefergehend einordnen. Zum Beispiel im Fall der Installation, die ich genannt habe, von Agus Nur Amal, dem indonesischen Künstler. Da geht es dann eben um die Naturkatastrophen, um den mythischen Background auch in Indonesien, die Folgen, die das hat, Flüchtlingsströme und wie die Menschen damit umgehen. Und so gesehen würde ich zusammenfassend schon sagen, ja, das ist Kunst, was wir da sehen.
Sagt Julian Ignatowitsch über Kunst für Kinder im Münchner Haus der Kunst. So wie Kirchenmalerei immer im Konzert der liturgischen Erfordernisse des Kirchenraums und aus Perspektive der Gläubigen gesehen werden muss, sollte Musik, wohl auch von Beethoven oder Mozart, immer historisch aus ihrem gesellschaftlichen Anlass und als Kunst betrachtet werden. Da war sich in diesem Punkt der Dirigent Roger Norrington sehr sicher. Als 1934 gebürtiger Brite nahm er Beethoven die titanische, scheinbar deutsche Schwere. 2 Jahrzehnte leitete er nach Studium in Oxford die Kent-Opera, wurde bald Gast in Wien, Salzburg, war lange in Stuttgart tätig. Raoul Mörchen erinnert nun an Sir Roger Norrington, der im Alter von 91 Jahren gestorben ist.
So hatte man Beethoven noch nie gehört. Statt düster und verzweifelt, kraftvoll und athletisch. Zwar klingt der berühmte erste Satz der 5. Sinfonie auch bei Roger Norrington tragisch, doch diese Tragik hat menschliches Format. Es ist die Tragik Ludwig van Beethovens, die Tragik, die der Komponist in seine Partitur selbst hineingeschrieben hat. Wenn man das hört, den Notentext, die originale Handschrift, dann ist das genug. Davon war Norrington überzeugt. Einer wie Beethoven brauchte keine Zutaten, kein extra Pathos, kein Orchester, das sein Anliegen aufbauscht. Er brauchte nur eines, das spielt, was da steht, schwarz auf weiß. Ende der 1980er Jahre war dieser Beethoven eine Sensation. Und er spaltete das Publikum, wie es später fast immer gespalten war, wenn sich Norrington die großen Klassiker vorknöpfte. In Cambridge und London hatte er Geige, Gesang, Geschichte und Literatur studiert, dann das Dirigieren bei Adrian Boult gelernt und war nur einem kleineren Kreis von Enthusiasten aufgefallen. Als Leiter des Schütz Choir of London, Gründer der Kent Opera Company und 1978 der London Classical Players. Erst der Beethoven-Zyklus brachte den Durchbruch. Originalinstrumente, historische Besetzung, Aufstellung und Spielpraxis, das war die eine bekannte Seite. Die andere, besondere, der radikale Verzicht auf Vibrato und Gemütlichkeit. Norrington mischte die Farben seines Orchesters nicht mehr, so wie es ganze Generationen von Dirigenten von Furtwängler oder Karajan gelernt hatten. Norrington ließ sie nebeneinander stehen und brachte, was zuvor getragen und andächtig klang, gehörig auf Trab.
Ein Mozart Andante ist nicht ein langsamer Satz. Es gibt keinen langsamen Satz in den Mozart. Alle die Musik ist von Tanz gekommen, lebendig. Die Publikum von damals, bis an die Zeit Brahms vielleicht, haben Musik gefühlt mit Füßen.
Hätte es Roger Norrington dabei belassen, er wäre einer von vielen Spezialisten geblieben für die sogenannte historische Aufführungspraxis. Doch Norrington wollte nicht in der Nische verharren, er wollte nichts weniger als eine ganz neue Orchesterkultur gründen. 1998 übernahm er die Leitung des Radiosinfonieorchesters Stuttgart. Binnen kurzer Zeit stellte er dessen Spielpraxis und vor allem dessen Klang auf den Kopf. Bald schon machte das Wort vom Stuttgart-Sound die Runde. Norrington selbst sprach vom reinen Ton. Das Publikum reagierte fasziniert, irritiert, schockiert. Die Kontroversen bestätigten ihn nur. Beim Gastspiel in der Royal Albert Hall wagte Norrington sogar, dem Nationalheiligen Edward Elgar jede Romantik auszutreiben. Traditionalisten liefen Sturm. Ein Exzentriker und Sturkopf, das war er wohl, aber kein Langweiler und auch kein Spielverderber. Dass es am Ende beim Dirigieren nicht um Wahrheit geht, sondern um Schönheit, nicht um Fakten, sondern um Kunst, hatte Roger Norrington nie bestritten. Und er ließ auch keinen Zweifel daran, diese Kunst hat ihm richtig Spaß gemacht.
Nicht ohne Vibrato, mit reinem Ton. Es ist nicht negativ, es war nicht negativ. Diese Frage von Vibrato ist nicht nur historisch, aber auch ästhetisch. Und ich finde, oft Musik klingt sehr, sehr schön mit reinem Ton.
Sagte Sir Roger Norrington, der Dirigent ist im Alter von 91 Jahren gestorben. Ein Nachruf von Raoul Mürchen war das. Der Oscar-prämierte Liedtexter Alan Berkman ist im Alter von 99 Jahren gestorben. Anna Kohn erinnert in den Kulturmeldungen nun an ihn.
Das hier ist nur einer der hunderten von Songs, für die Alan Berkman den Text geschrieben hat.
Let's take it nice and easy. It's gonna be so easy.
Frank Sinatra, Nice and Easy, die Lyrics schrieb Berkman zusammen mit seiner Frau Marilyn. Sowieso war seine Karriere jahrzehntelang eng mit ihrer verknüpft. Ihre Texte wurden von Barbara Streisand, Michael Jackson und Aretha Franklin gesungen. Besonders großen Erfolg hatten die Berkmans mit Filmmusik. 16 Mal waren sie für einen Oscar nominiert, 3-mal gewannen sie ihn auch. Unter anderem für Windmills of Your Mind aus dem Film Thomas Crown ist nicht zu fassen. Erst die Melodie, dann der Text. So war die Arbeitsweise der Berkmans.
Wir können die Texte nicht zuerst schreiben. Wir müssen erst die Melodie hören. Wir haben das Gefühl, dass, wenn wir die Melodie haben, die Worte auf den Spitzen dieser Noten liegen und wir sie finden müssen.
Neben den drei Oscars wurden Marilyn und Alan auch mit 2 Grammys und 4 Emmys ausgezeichnet. Alan soll bis zuletzt an Songtexten gearbeitet haben.
Mit 13 habe ich angefangen, Songs zu schreiben. Ich kann es immer noch kaum erwarten, aufzustehen, und dann sehe ich, worüber ich schreibe.
2022 starb Marilyn, nun ist auch Alan in Los Angeles verstorben. Die Art Show in New York gilt als eine der wichtigsten Messen im US-amerikanischen Kunsthandel. Sie wird von der gemeinnützigen Art Dealers Association of America organisiert und widmet sich vor allem moderner und zeitgenössischer Kunst. Dieses Jahr wird es allerdings keine Art Show geben. Die diesjährige Ausgabe, die am 28. Oktober beginnen sollte, wurde abgesagt. Die Art Dealers Association begründet dies mit einer strategischen Pause. 2026 werde die Messe mit einer erneuerten Vision zurückkehren. Zum 75-jährigen Bestehen des Zentralrats der Juden hat Kanzler Merz die Bedeutung des Dachverbandes betont. Der Zentralrat erinnere daran, was selbstverständlich sein sollte, so Merz: Deutschland muss ein Schutzraum sein für Jüdinnen und Juden. Sorgen wir dafür, schrieb Merz auf der Plattform X. Jüdisches Leben ist ein Teil von uns. Dass es vielfältig, selbstbewusst und hörbar ist, verdanken wir seit 1950 auch dem Zentralrat der Juden, hieß es weiter. Und zum Schluss noch kurz, der Jurist und Rechtstheoretiker Christoph Möllers wird ab Herbst 2026 neuer Rektor des Wissenschaftskollegs zu Berlin. Er tritt die Nachfolge von Historikerin Barbara Stolberg-Rielinger an.
Die Kulturmeldungen waren das mit Anna Kohn am Ende dieser Ausgabe von Kultur heute. Michael Köhler dankt sehr für Ihr Interesse daran. Nach den Nachrichten hören Sie die Informationen am Abend. Reaktionen auf den europäischen Zugspitzgipfel, das ist ein Thema dann bei den Kollegen. Ihnen einen guten Abend.